freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Und bevor ich es vergesse, ich soll Grüße ausrichten von Rainer Wende. Ich denke, die Älteren unter euch, er hat gesagt, er war hier öfters mal zu predigen. Rainer Wende, soll ich herzliche Grüße sagen. Ja. Ich möchte mit uns heute einen Abschnitt aus dem Epheserbrief behandeln, aus dem 2. Kapitel. Und der Epheserbrief ist ein gewaltiger Brief. Also ist einer meiner Lieblingsbriefe. Und der Epheserbrief ist ja geschrieben worden, damit die Heiden, die sich, und wir alle sind ja Heide, wenn wir nicht zum Volk Israel gehören, wie sich die Heide praktisch in ihrem Christsein verhalten sollen. Also wie Praxis im Christsein vonstatten geht. Aber bevor Paulus das dem Gläubigen aufzeigt, zeigt er erst einmal, was die Christen in Christus haben. Und das soll die Motivation sein. Also bevor ich anfange, muss ich erst mal wissen, wer bin ich in Christus? Was ist das für eine Gnade, die er mir zuteil werden ließ? Und so baut Paulus seinen Brief auf. Und es ist wichtig für uns, erst kommt die Gnade, dann kommt die Praxis. Und wir wollen mal zusammen lesen, 2. Kapitel, die Verse 1 und folgende. Epheser 2, Verse 1 und folgende. Und da sagt Paulus, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Soweit unser Text. Ich möchte noch mal kurz stille werden. Herr Jesus, tu meine Lippe auf, damit mein Mund deinen Lob verkündigt. Amen.
Amen.
Ich möchte euch alle in die USA zum Grand Canyon einladen. Stimmt nicht ganz. Was wäre, wenn ich euch alle in die USA zum Grand Canyon einladen würde? Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Ich war noch nie da, aber ich weiß es aus Videos und aus Erzählungen, wenn man vor diesem Grand Canyon steht und wir würden alle dort stehen, wir würden unendlich staunen über dieses Gebirge, über diese Schöpfung, die Gott dort geschaffen hat. Wir würden staunen, wir werden darüber nachdenken, wir könnten es kaum fassen, was in dieser Schöpfung steckt. Wir staunen über die Dinge, die wir das erste Mal sehen und das zweite Mal und das dritte Mal. Aber was wäre, wenn wir jeden Monat in die USA fliegen würden, Monate, Jahre, Jahrzehnte, irgendwann würde unser Staunen doch abnehmen. Und so ist einfach der Mensch. Am Anfang sind die Dinge immer wunderbar, wir staunen über diese Dinge, aber wenn der Alltag kommt, wenn es zur Normalität wird, dann verflacht das so langsam und wir staunen eben nicht mehr. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Ich denke, jeder, der sich erinnern kann, als er sich bekehrt hat, wie wunderbar war diese Gnade und wir haben gejubelt. Aber dann kommt der Alltag, da kommt das Leben, da kommen die Herausforderungen, da kommen die Anfechtungen und dann kann es unter Umständen sein, dass wir nicht mehr so staunen, wie wir es am Anfang getan haben. Und das soll unser Thema sein heute, morgen. Wir wollen uns wieder daran erinnern, warum wir eigentlich staunen sollten über die Gnade Gottes. Und das ist auch das Thema, ich habe es formuliert, staune über Gottes Gnade. Staune heute Morgen ganz neu über die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Man kann sich fragen, ja warum? Wir sind doch Christen. Ja, das ist doch der Anfang, das ist doch das Fundament, das ist das A, B, C des Christseins. Aber vielleicht bist du heute Morgen da, ich kenne euch nicht, und hast überhaupt nichts mit Christus am Hut. Und du weißt überhaupt nicht, was Gnade bedeutet, du hast deine eigenen Vorstellungen. Vielleicht bist du aber auch schon lange Christ und hast vergessen, was diese Gnade eigentlich in seiner Fülle bedeutet. Ja, das geht manchmal in unserem ganzen Alltag so unter. Oder vielleicht bist du da und sagst, ja, ich kenne die Gnade, aber mein ganzes Leben spiegelt sich nicht die Gnade Gottes wider. Da sind so viele Herausforderungen. Warum lässt Gott es zu? Wo ist seine unverdiente Güte in meinem Leben? Oder, zum Schluss, du bist da und sagst, ja, die Gnade Gottes, wunderbar, so bin ich zum Glauben gekommen, aber jetzt muss ich mal richtig Gas geben, damit ich diese Gnade auch so ein bisschen, dass ich da entgegenkomme, was Gott mir geschenkt hat. Wie auch immer, wo auch immer du stehst, wir wollen das Anliegen des Paulus, das er mit diesem Epheserbrief hat, wir wollen uns diese Gnade nochmal ganz neu vor Augen halten. Und ich habe uns drei Punkte da mitgebracht, die uns staunen lassen sollen über die Gnade Gottes. Warum sollen wir über die Gnade Gottes staunen? Und der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist: Staune über die Gnade, weil Gott dich aus tiefster Verlorenheit gerettet hat. Weil Gott dich aus tiefster Verlorenheit gerettet hat. Und ich denke, das ist bei uns oft gar nicht auf dem Programm, wie schlimm es um uns eigentlich stand. Wir im Westen, du und ich, auch die Älteren, wir sind alle mit dem Humanismus groß geworden. Ja, in der Schule, in unseren Begegnungen, in der Ausbildung, wo auch immer, der Humanismus, und das ist uns eingetrichtert worden, heißt, der Mensch ist an sich gut. Da ist irgendwas, ich meine, klar, wir sind alles Menschen, wir machen Fehler, aber an sich ist der Mensch doch ein wunderbarer Mensch, der nichts Schlechtes in sich hat. Das lehrt übrigens auch die katholische Kirche, die sagt, der Mensch ist nicht verdorben, sondern er hat in sich schon etwas Gutes. Man muss das nur mit den Gnadenmitteln entfachen. Und dann kommt es schon raus, das Gute, was im Menschen ist. Und wenn du den normalen Bürger auf der Straße fragen würdest, du sag mal, was glaubst du, wie Gott dich sieht? Dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, ich tue recht und scheue niemand. Ich spende, ich tue mein Werk, ich lüge nicht, ich betrüge nicht. Gott muss schon dankbar sein, wenn ich eines Tages vor seiner Tür stehe, dass er mich auch einlässt. Also der Mensch hat im Grunde nicht das Empfinden, dass in ihm irgendein Problem ist. Aber die Bibel ist ganz anders. Sie ist ganz anders als der Humanismus. Wir haben in Vers 1 gelesen, Paulus sagt den Gläubigen in Ephesus, er sagt auch euch, die ihr was? Die ihr tot wart. Seid ihr schon mal vor dem Tod gestanden? Da kommt nichts. Da funktioniert nichts mehr in der Regel. Ja? Und die Bibel sagt, du nicht. Bevor wir zu Christus kamen, waren wir tot. Und zwar maustot. Was bedeutet das und was bedeutet das nicht? Die Bibel sagt nicht, bevor du zu Christus kamst, warst du tot, indem du keine eigenen Entscheidungen fällen konntest. Das stimmt nicht. Wir alle wissen, dass wir auch vor Christus Entscheidungen gefällt haben. Die waren immer schlecht, meistens in Bezug auf Gott. Manche waren auch gut. Warum sage ich das? Es gibt in der Christenheit eine Lehre, die sagt, wenn du tot bist in Sünde, dann kannst du überhaupt nichts tun, bis Gott dich, der dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, zu sich zieht. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz klar, niemand kann zum Herrn kommen, wenn er nicht zieht. Aber du hast die Entscheidung, die du treffen musst, um das Erlösungswerk anzunehmen. Ja, also sind zwei Seiten einer Medaille. Aber tot, und Paulus sagt, was heißt denn eigentlich tot? Paulus sagt, er war tot in Übertretungen und in Sünden. Und Sünde, das wisst ihr, ist ja was? Eine Zielverfehlung. Der Mensch, der vor Gottes Ebenbild geschaffen ist, und er ist nichts anderes, als dass der Mensch, du und ich, dass wir, sagen wir, in der Beziehung zu Gott leben. Ja, wir sind nicht dazu erschaffen, unser eigenes Ding zu machen, sondern wir brauchen eine Quelle, von der wir Kraft bekommen. Und die Bibel sagt, vor dem, bevor du zu Christus kamst, hast du wegen deiner Sünden und deiner Übertretungen, weil Gott heilig ist und gerecht ist, überhaupt keinen Zugang gehabt. Das heißt, du warst wie ein Blinder, der herumgetappt ist. Da war überhaupt nichts, das du in Bezug auf Gott hättest tun können, was angenehm ist. Ja, alles, was Gott ist und was Gott tut, hättest du tun sollen und hast es nicht getan. Alles, was Gott sagt, du sollst nicht tun und das, was er nie tun wird, das hast du getan. Und das ist genau das, was Gott sagt, wir sind tot in Übertretungen und Sünden. Ich habe das mir mal so vorgestellt, Internet ist ja heute sehr wichtig, wenn du E-Mails schreiben musst, wenn du im Internet irgendwas gucken musst. Ich habe das öfters, wir leben auf dem Land, dass auf einmal die Internetverbindung zusammenbricht. Und wisst ihr, was ich da mache? Ich rege mich unendlich auf. Aber egal, was du auch machst, wie sehr du dich aufregst, wie sehr du auf die Taste hackst, wie sehr du, macht es nicht nach, aber der Computer an die Wand wirfst, je mehr du zu ihm, sag mal, ansprichst, funktioniert nichts, geht nichts. Und genau das ist das, was Gott meint. Da ist überhaupt nichts, was du hättest ihm bringen können, bevor du zu Christus kamst. Und Paulus sagt genau das, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Und er geht weiter, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das heißt, wir waren nicht nur tot in Bezug auf Gott, sondern gleichzeitig waren wir auch Spielball der Finsternismächte. Wenn du das draußen jemand erzählst, du bist ein Spielball der Finsternismacht, der denkt, du hast einer am Rad. Aber wir wissen, dass das Realität ist. Die Bibel sagt hier, dass es da draußen Gewalte gibt, Fürsten, und die Bibel sagt ganz klar, 2. Korinther 4,4, der Fürst dieser Welt ist wer? Der Teufel. In Lukas 4, da heißt es, der Teufel hat unter der Zulassung Gottes sogar Macht, dem Herrn Jesus die Reiche dieser Welt anzubieten. Das heißt, er hat hier eine Vollmacht, die Menschen, die nicht zum Herrn Jesus gehören, sag mal, wie Marionetten zu bewegen. Das war unser Zustand. Vor dem, bevor wir zu Christus gekommen sind. Und diese Spielbälle, in Epheser 6 heißt es ja auch, während wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternismächte, die Weltbeherrscher dieser Weltzeit der Bosheit. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Finsternismächte, die wollen, dass wir uns in diesem Dreck suhlen, diesem Zeitlauf, was heute so alles geschieht. Das heißt, wir sind nicht nur tot, sondern wir haben auch noch, sag mal, Mächte, die uns wie Marionette bewegen. Und das Letzte, was er hier sagt, ist in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Das heißt, und ich denke, das wisst ihr noch, als ihr noch nicht zu Herrn Jesus gehört habt, ihr habt die Dinge gemacht, die vor Gott nicht in Ordnung waren. Und was habt ihr gemacht? Das hat euch überhaupt nicht interessiert. Das war normal für euch, dass wir das tun, was Gott nicht von uns möchte. Wir haben uns in diesem Dreck gesuhlt. Das war wie so ein Magnet. Alles das, was du nicht tun sollst, das hast du mit Freuden gemacht. Wisst ihr, und diese drei Verse, die wir hier, nee, das lest ihr hier nicht mit, die uns der Paulus hier so vor Auge führt, dieser tote Zustand, diese Verlorenheit, dieser Spielball der Finsternismächte, das ist genau das, was wir heute vor unseren Augen leibhaftig sehen. Die Welt war immer schon gottlos und schlecht. Aber gerade das, in Epheser 4 heißt es, unser Verstand war verfinstert. Wisst ihr, manche Dinge, die heute in der Welt geschehen, die kannst du nur verstehen, wenn du weißt, das sind Marionetten, diese Menschen. Ich bin jetzt 45, oder ich werde jetzt 45 nächste Woche. Als ich 16 war und in der Clique unterwegs, wäre da jemand zu uns gekommen, ein Kerl, und hätte zu uns gesagt, ich weiß nicht, oder ich bin überzeugt, ich bin weder Mann noch Frau, sondern ich bin etwas von 70 Geschlechtern. Ich habe, sag mal, ich brauche eigene Toilette, die man mir bauen muss. Ich brauche eigenes Pronomen. Ich möchte nicht mehr er und sie heißen, sonst bin ich beleidigt. Ja, was hätte man zu dem gesagt? Such dir Hilfe. Du brauchst Hilfe. Heute ist es so, dass wenn du sagst, dass das nicht normal ist, weil es gegen die Ordnung, die Schöpfungsordnung Gottes geht, dann bist du vielleicht sogar in der Gefahr, weil das dich einsperrt. Also da ist was passiert. Und das kann man sich nur erklären, wenn man weiß, die Menschen sind tot, in Sünden, Sie sind Spielbälle der Finsternis Macht und in ihnen tobt etwas, das sie, sagen wir, ausleben müssen. Und das ist das, ich weiß es nicht, wie ihr aufgestellt seid. Aber habt ihr euch nicht auch als Nachfolger Jesu, wenn man den ganzen Dreck mal da draußen sieht, Entschuldigung, ich nenne es mal beim Namen, auch diese ganzen Gewaltexzesse, diese Rohheit, habt ihr euch nicht manchmal gefragt, wenn Gott endlich sein Gericht laufen lässt? Aber die Antwort ist klar. Das Gericht ist schon am Laufen. In Römer 1, 28 heißt es, weil sie Gott nicht geehrt habe. Und sie wusste genau, dass es einen Gott gibt. Hat Gott sie dahingegeben in ihren Lüsten, in ihren Begierden, in der Unzucht und. Das heißt, das Gericht Gottes ist schon am Laufen. Und bis er jetzt sagt, mich tangieren diese Dinge. Warum? Ich habe kleine Kinder. Ja, eigentlich jetzt in der ersten Klasse. Man hat schon, im Kindergarten steht man heute schon in der Gefahr, dass unsere Kinder solche Dinge, die nicht normal sind, an die Hand bekommen und man ihnen sagt, das ist normal. Es gibt 70 Geschlechter, du kannst dir aussuchen, was du möchtest. Das sind grausame Dinge. Das tangiert mich persönlich. Aber wie gehen wir damit um? Wie kann man da noch staunen über Gottes Gnade? Die Bibel sagt in unseren ersten drei Verse, auch euch, die ihr tot wart, im ersten Vers. Er sagt in Vers 2 oder in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. Wer ist bei alle ausgenommen? Niemand. Das heißt, die Bibel sagt, du, bevor du zu Christus kamst, warst genau in diesem Zustand. Verlorener Zustand. Ja, wir haben es vielleicht nicht so schlimm getrieben, wobei ich sagen muss, ich habe es vielleicht noch schlimmer getrieben, aber wir haben alle keine Entschuldigung. Und deswegen, wie gehen wir hier ganz praxisnah damit um? Wir sollten staunen, und da kommen wir dann im zweiten Punkt auch darüber, dass Gott uns aus diesem verlorenen Zustand, und wir alle, die Bibel sagt in Römer, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner, der nach Gott fragt. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt, dass Gott uns trotzdem aus diesem Zustand rettet. Wie gehen wir hier praktisch damit um? Wir leben ja immer noch in der Welt, wir werden mit solchen Dingen konfrontiert. Ich denke, das Erste, was wir praktisch annehmen sollten, ist, dass wir nicht übermütig werden und sagen, so wie dieser Pharisäer in der Synagoge, oh Gott sei Dank bin ich nicht so wie die da draußen. Gell? Ich gehe in meine Gottesdienst, ich zahle meinen Zehnte, ich bete und. Das ist die falsche Einstellung. Sondern wir sollten wirklich uns wieder mal daran erinnern, praktisch, wo komme ich eigentlich her? Wo war ich früher? Und wie gehe ich jetzt mit diesen Menschen da draußen um, die ja nicht wissen, was normal ist? Und ganz praktisch, da sollte man wirklich dafür beten und unseren Missionsbefehl, unseren Missionsauftrag auch wirklich annehmen, dass wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, dass wir ihnen sagen können, du, ich bin auch nicht besser als du, aber da ist einer, der hat mich gerettet aus diesem Zustand. Und den darf ich dir vielleicht jetzt vorstellen. Also, der erste Punkt hier, staune über die Gnade, weil Gott dich aus der tiefsten Verlorenheit gerettet hat. Staune mal wieder ganz neu darüber, denn ich und du, wir waren auch nicht besser. Und es führt uns zum zweiten Punkt, staune, dass Gott dir in Gnade eine neue Identität gibt. Gott rettet uns nicht nur aus unserem verlorenen Zustand, sondern er gibt uns jetzt auch noch eine neue Identität. Er sagt in den Versen 4 bis 7, Gott aber, und das ist das göttliche Aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Nochmal, wenn man das alles hier draußen ansehe, man fragt ja manchmal, warum lässt Gott es zu, warum greift er nicht endlich mal ein? Wilhelm Busch hat mal gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, er hätte Eisenbahnschiene genommen und jetzt hier in die Welt reingeschlagen. Also so grausam empfand er diesen Zustand. Aber warum lässt uns Gott nicht in diesem Zustand in die Verlorenheit fahren, so wie wir es alle verdient haben? Staune, dass Gott dir in Gnade eine neue Identität gibt. Was ist der Beweggrund, dass Gott uns errettet hat. Weil ich so fromm war, weil ich so toll bin, weil ich doch so ein bisschen gelebt habe, dass ich recht, ich scheue Recht und tue niemand. Gott sagt, wegen seines Wesens. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, errettet. Wisst ihr, das Schöne ist, dass wir einen Gott haben, der anders ist als in den Religionen, dass wir einen Gott haben, der Erbarmen hat mit uns, der barmherzig ist, der uns nachgeht, der nicht möchte, dass wir in diesem Dreck verloren gehen, sondern der uns nachgeht und in unserer oder in seiner Retterliebe, in dieser Agape-Liebe, uns am Schlawittchen zurückholen möchte und sagt, bitte nicht. Und er sagt hier, er hat uns, und das ist in einer Zeitform, die ist abgeschlossen, er hat sich entschieden, dich und mich zu lieben. Wann? Als wir noch Sünder waren. Das ist unser großer Gott. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn mir Menschen liegen, dann kann ich die wunderbar lieben. Kein Problem. Wenn die mir nicht so sehr lieben, dann versuche ich es noch ein bisschen so, ah ja gut, ich muss mich ja zusammenreißen, aber wenn die mir auf den Keks gehen, menschlich gesehen, irgendwann ist bei mir fertig. Ja, vielleicht kennt er das. Müssen wir ja nicht frömmer machen, als wir sind. Gott ist anders. Er hat sich entschieden, uns zu lieben, als wir noch Sünder waren. Und das ist Johannes 3,16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er nicht möchte, dass wir in diesem Irrsinn zugrunde gehen. Wisst ihr, das hat nicht ich gemacht, sondern Gott hat sich dafür entschieden. Wisst ihr, das bringt mich zum Staunen, weil ich genau weiß, was ich für ein Kerl bin. Und noch schlimmer vielleicht sogar, war. Hesekiel 3,30 heißt es, Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt. Du kommst in ein Kinderheim und möchtest ein Kind adoptieren. Wen wollt ihr adoptieren? In der Regel fragt ihr, wer ist da anständig, wer ist da ein bisschen clever, wer verhält sich gut, wer macht mir die wenigsten Probleme. Gott nimmt denjenigen aus dem Kinderheim, der in der hintersten Ecke sitzt, der verschmiert ist, der zerlumpt ist, der verhaltensauffällig ist, der überhaupt nichts Gescheites an sich hat. Und genau zu dem sagt er, den möchte ich. Ich möchte den adoptieren. Möchtest du? Wenn das Kind sagt, ja, dann ist es genau der. Ich sage, Gott ist so anders, als wir oft denken. Und das sollte uns wirklich zum Staunen bringen. Ich stelle mir immer diese bedingungslose Liebe vor, der verlorene Sohn kommt in die Arme des Vaters. Ja, wie kommt er zu ihm? Wisst ihr, ich hätte ihm gesagt, du, jetzt gehst erstmal, schön, dass du wieder da bist, jetzt gehst mal in den Keller runter, da kannst du jetzt erstmal die nächsten 3 Monate bleiben, dann bewährst du dich erstmal. Und dann schauen wir mal noch, wie es so läuft. Wenn nicht, dann schmeiß dich wieder raus. Das ist Religion. Gott sagt, komm her, ich freue mich so, ich ziehe dir das Kleid der Gerechtigkeit an, ich ziehe dir das Siegelring an, ich ziehe dir den Schuh an, ich gebe dir mein bestes Kalb. Wunderbar. Wisst ihr, das sollte uns wirklich zum Staunen bringen. Gott liebt uns bedingungslos. Aber nicht nur das. Er rettet ihn nicht nur mit offenen Armen, sondern er sagt auch hier in unserem Vers, wenn wir weitergehen, er macht uns lebendig. Ist er der Junge, der an einem Kinderheim ist, der hat viel mitbekommen von der Welt. Ungerechtigkeit unter den Kindern, wie vielleicht die Erzieher böse zu ihm waren, der wurde geprägt. Und Gott ist jetzt nicht jemand, der sagt, komm, ich rette dich und jetzt mach mal und guckst mal, dass du es hinbekommst, sondern er macht uns lebendig durch seinen Heiligen Geist. Der Jesus ist gekommen, damit Blinde wieder sehend werden, damit die Taube wieder hören werden. Ich weiß nicht, was ihr vor eurer Bekehrung gemacht habt.
Viel.
Viel. Viel Gutes, viel Schlechtes. Wie schlecht ist. Und wir haben uns gut gefühlt. Wir sind ja nicht perfekt, wir machen so. Ich muss sagen, als ich zum Glaube gekommen bin, als Gott mir die Augen geöffnet hatte, das war mit 24, und davor war ich wirklich in der Welt. Droge, Alkohol, Okkultismus, Frauen, das ganze Programm. Als ich gesehen habe, dass das nicht normal ist. Weißt du, und diese Droge, Alkohol, man denkt ja immer, das ist das, was einen glücklich macht. Von wegen. Führt einen komplett in die Verlorenheit. dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht das lebe, sondern ich bin dafür geschaffen, dass Gott in meinem Leben Fuß fasst, durch Jesus. Ich sage, da sind mir die Augen aufgegangen. Dann habe ich erst mal gesehen, was für eine Gnade es ist, dass ich überhaupt mal erfahren darf, was ist eigentlich normal. Wisst ihr, und die Welt da draußen, die weiß nicht, was normal ist. Er hat uns nicht nur lebendig gemacht, er hat uns nicht nur errettet, sondern er hat uns mitversetzt in Vers 7, in Vers 6, mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wisst ihr, das ist wunderbar und ich denke, wir alle wissen, dass es in dieser Welt komisch zugeht, dass ich mir über diese Dinge gar keine Gedanken mehr machen muss. Warum? Die Bibel sagt, in Christus bin ich ein Himmelsbürger. Ich gehöre zum anderen Reich, ich habe einen anderen König, das was hier ist. Wisst ihr, ich höre die Gläubigen immer jammern, ach, die böse Regierung, ach, der böse Putin, ach, der böse Zelensky. Das ist ja schön gut. Aber letztendlich, was da Wahrheit ist und nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nur eins, sie sind alle böse. Und sie sind alle ungerecht. Und sie hat da keiner Gott. Ich sage, das ist überhaupt gar nicht mein Problem. Und ich habe auch keine Sorge in dem Sinne, was da noch kommen wird. Natürlich habe ich Sorge, dass das mich tangiert. Aber ich weiß, ich habe Herrn im Himmel. Und ich weiß ganz genau, er hat alles, auch die Regierenden, in seiner Hand. Es geschieht nichts unter der Zulassung Gottes. Also bitteschön, haben wir einen großen Gott oder haben wir nicht? Das geschieht nichts, wisst ihr? Und auch bei uns, in unserem Land, mit unserer Regierung, wir bekommen das, was wir verdient haben. Und jetzt, Entschuldigung, zeige ich mal das. Das, was die Menschen da draußen wollen, gleich Vielfalt und, das kann man bekommen. Wenn man Gott nicht will, dann bekommt man das, was man selbst will. Aber es ist halt so, aber es muss uns keine Angst machen, denn ich gehöre zum Himmel. Er hat mich mitversetzt in die himmlische Region, ich bin gesegnet in Christus mit aller geistlichen Segen, ich weiß, wo ich eines Tages sein werde und bis ich dahin komme, führt er mich durch. Das ist es. Wisst ihr? Und die ihr schon lange im Glaube seid oder nun, ihr wisst doch, der Jesus, er führt uns durch. Er lässt uns nicht im Stich. Wunderbar. Ich bin kein Spielball dieses Systems mehr, sondern ich habe große Gott im Himmel. Das führt uns zur Praxis, wie soll ich hier praktisch leben jetzt? Das Erste ist, bitte staune darüber, dass Gott dir in seiner Gnade eine neue Identität gegeben hat. Aber das Zweite, ganz praktisch auch, wir wollen ja wissen, ja, was machen wir jetzt in dieser Welt, in dieser verlorenen Welt, bis er wiederkommt, Epheser 4, 17. Da sagt Paulus, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinns. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und der nicht dient. Das heißt, wir haben einen anderen Maßstab. Aber wie funktioniert das? Jetzt muss ich ja sagen wieder, okay, je nachdem, wo du herkommst, kommst du aus der Welt, kommst du aus einem frommen Elternhaus, diejenigen, habe ich gemerkt, die aus der Welt kommen, die versuchen sich dann immer ganz, ganz genau anzustrengen. Und jetzt muss ich aber noch radikaler sein. Gott hat unser Programm bereits vorgeschrieben. In Vers 22 von Epheser 4, 22, also Epheser 4, 22, was muss ich ganz praktisch tun, um anders zu sein? Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt. Das heißt, die Bibel sagt, du sollst den alten Menschen ablegen. Wann habt ihr den abgelegt? In der Bekehrung. Der alte Mensch, der sich gesuhlt hat in dem Dreck, ist durch Jesu Blut reingewaschen und ist eine neue Kreatur. Du hast den alten Menschen abgelegt. Und Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, Gott, bis jetzt will ich wieder, dass wir staunen darüber. Gott rettet uns nicht nur, sondern er gibt uns Identität, indem, wenn wir uns bekehren, dass er deinen alten Menschen wegnimmt und er zieht den neuen Menschen an. Das ist bereits geschehen. Bis der Religion sagt, du musst, du musst, du musst. Die Bibel sagt, du hast, du hast, du hast. Du bist eine neue Kreatur, du hast den Heiligen Geist. Aber Vers 23 sagt, und dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Und das steht in einer Zeitform, die sagt, das musst du jetzt beständig tun. Du musst dich beständig erneuern lassen. Du bist eine neue Kreatur, das kann keiner mehr nehmen. Aber jetzt, um normal zu werden, musst du ständig dich erneuern. Durchs Wort Gottes, durch die Predigt, durchs Gebet und. Wisst ihr, das ist toll, was Gott für uns getan hat. Wir sind neue Kreaturen in Christus. Keine fromme Religion. Wisst ihr, und bevor wir zum dritten Punkt kommen, also, nimm das einfach mal an, dass du neu bist und dass du dich verändern darfst durchs Wort Gottes. Aber vielleicht hier noch was Seelsorgerliches. Eine neue Identität zu haben, und die hast du, wenn du in Christus bist, ist unglaublich wichtig. Wir alle kommen aus dieser Welt, wir sind geprägt von der Familie, von unserem Charakter, von dem, was wir erlebt haben, in der Familie, am Arbeitsplatz, vielleicht sogar in der Gemeinde. Ich sage so ganz ehrlich, ich bin manchmal sehr enttäuscht. Und manchmal, wenn man so denkt, oh, jetzt habe ich was gegeben und da kommt nichts zurück, dann ist man beleidigt. Und manchmal fragt man sich vielleicht, oh, warum hatte ich nie in der Familie einen Vater oder eine Mutter, die mich so geliebt hat? Ja, das zieht ja auch Spuren. Man ist enttäuscht, man will sich selbst so finden, aber nimm das mal mit. Wenn auch keiner dich mehr liebt, in der Gemeinde, in der Familie, dein Ehepartner, deine Kinder, wenn sie dich alle enttäuschen, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er, als du noch Sünder warst, dir sein Heil angeboten hat. Das ist für mich ein ganz großer Trost. Einer liebt mich und zu dem kann ich immer kommen im Gebet. Der weist mich nie an. Lasst uns darüber staunen, dass er uns eine neue Identität gegeben hat. Und das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt. Ich lese uns noch Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, und nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Dritter und letzter Punkt ist: Staune, dass Gott dich in seiner Gnade gebrauchen möchte. Nochmal, woher kommst du? Katastrophe. Er gibt dir eine neue Identität, indem er dich da rausrettet. So, und jetzt sagt er nicht nur, jetzt bleib mal im Hintergrund, dass du mir nicht so sehr, sag mal, dass die Menschen nicht sehen, was du für einer warst. Sondern er sagt jetzt, geh voraus, 2. Korinther 5,20, und sei ein Botschafter an Christi Stadt. Damit wir anstelle von Christus sagen können, lasst euch mit Gott versöhnen. Wisst ihr, was du und ich für eine Adelung haben, dass wir so ein Amt empfangen haben, diesen Gott auch noch vertreten zu dürfen? Ja, Entschuldigung, welche Firma stellt so einen ein und sagt dann noch, komm, du bist mein Vizechef, geh mal raus und verkündige meine Firma. Und im Keller darfst du vielleicht mal ein bisschen putzen. Aber wir dürfen Adelung voranbringen. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Wir, du nicht, wir stehen in Gefahr, das, was er hier in diesem letzten Punkt sagt, oftmals zu verdrehen. Paulus, er sagt es, er hat schon im Vers 5 gesagt, aber jetzt sagt es nochmal, denn aus Gnade seid ihr errettet. Und was ist Gnade? Es ist eine unverdiente Gunst. Es ist ein Geschenk, das du bekommen hast. Du musst es nur ergreifen. Das heißt, das ist kein Grund zum Rühmen. Er sagt, der Dienst, der jetzt geschieht, besteht nicht darin, dass du tust, 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 sondern dass ich dir die Kraft dazu gebe, es zu tun. Paulus sagt dir, ihr seid nicht aus Werken gerettet. Ich sage es nochmal. Menschen, die aus der Welt kommen, die Katastrophe gemacht haben, ich weiß es nicht, ob es bei Menschen sind, die im gläubigen Elternhaus groß geworden ist, weiß ich nicht. Die aus der Welt kommen und die diese Gnade empfangen haben, die tendieren dazu, jetzt so extrem zu werden, dass sie sagen, und jetzt aber mit Vollgas voraus. Egal was kommt. Einfach ist gut. Ja, manche Gläubige muss man manchmal so, dass man überhaupt in die Gänge kommt. Aber Eifer ist gut, aber mit der rechten Erkenntnis. Die Bibel sagt hier, du wirst nicht aus Werken gerechtfertigt, das wiederholt er. Merkt es dir, es ist eine unverdiente Wunsch, darüber sollst du staunen, aber die Werke sind eine Folge der Errettung. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber jetzt, und das ist der Fehler, den ich am Anfang meines Christseins gemacht habe, ich wollte Gott dienen und ich habe alles angenommen, was er mir hingelegt hat. Beziehungsweise hat es mir nicht hingelegt, ich habe es mir selbst gesucht. Ich war in der Gefangenenhilfe, ich wollte in die Mission gehen nach Afrika, ich wollte predigen, ich wollte Kinderstunde machen, ich wollte Seelsorger werden, ich wollte im Musikteam mitarbeiten, überhaupt keine Begabung dafür. Ich wollte alles tun. Nur damit ich zurückgebe, was hat der Herr für mich getan. Das ist gut, diese Dings. Aber die Bibel sagt hier, und das bremst uns ein bisschen, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Was heißt das? Das heißt, Gott hat in seinem Wiedergeburtspaket dir schon einen Weg gegeben, den du gehen sollst. Und das ist wichtig. Wir sind alle unterschiedlich. Du hast eine andere Begabung als ich. Ich habe eine andere Begabung als du. Wir dürfen uns nicht so sehr vergleichen. Und vor allem ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn der das macht und ich kann das nicht. Und der, versteht ihr das? Da machen sich Menschen kaputt. Gerade die mit einem feinen Gewissen, die fangen schnell an auszubrechen. Die Bibel sagt, Gott hat dir in der Bekehrung nicht nur eine neue Identität geschenkt, sondern jetzt mach doch bitte nur das, was er dir aufgetragen hat. Und ihr könnt die Bibelstelle merken, die will ich jetzt nicht mehr lesen. 1. Petrus 4,10 sagt, jeder von uns hat mindestens eine Gnadegabe bekommen. Das heißt, du bist heute Morgen da, wenn du zum Herrn Jesus gehörst, dann ist es dein Auftrag, dass du Gott dienst. Also nichts mit Däumle drehen und warte, bis der Herr uns abholt. Aber diene ihm nach der Gnadegabe, die du speziell bekommen hast. Die Bibel sagt in 2. Korinther 10, 13, dass jeder von uns einen unterschiedlichen Wirkungskreis bekommen hat in der Wiedergeburt. Das heißt, ich, das habe ich dann auch lernen dürfen, ich bin kein Hudson Taylor, ich muss nicht nach China gehen, sondern ich bin in Dierdorf zurzeit als Pastor seit 7 Jahren, bin überregional, auch heute, das ist mein Auftrag. Weg, der Gott für mich vorgesehen hat. Ich muss mich nicht verrückt machen. Und es gibt manchmal Anfragen, da muss ich sagen, Entschuldigung, ist mein Auftrag, Familie ist jetzt erst dran. Er hat uns einen Wirkungskreis. Und das Wunderbare, Römer 12, 3, er hat dir das Maß des Glaubens zugeteilt. Gott verlangt nichts von dir, was du nicht umsetzen kannst. Wenn Gott was von dir möchte, dann gibt er dir auch den Glaube dafür. Gnadegabe, Wirkungskreis, gute Glaube. Ich sage, das gibt Gott hier. Wunderbar, du musst nicht ewig suchen. Das führt uns zur folgenden Praxis. Er soll ja staunen, dass Gott uns gebrauchen möchte. Welche Werke hat Gott für dich vorbereitet? Das musst du dich fragen. Was sind die Werke, die Gott für dich vorbereitet hat, damit du jetzt in ihnen wandeln sollst? Wo will dich Gott ganz praktisch brauchen. Wie finde ich das heraus? Gabentest und im Online brauchst du gar nicht, alles Unsinn. Geh zu Gott und frag ihn. Was willst du Gott, dass ich tun soll? Hat der Paulus auch immer. Und du betest und du fragst, Herr, das sind meine Gaben, das sind meine Talente, stimmt das? Ist das wahr? Und du redest mit Menschen, die dir Gott in den Weg gestellt hat, sprich Älteste, reife Christen, und fragst einfach mal, denkst du auch, dass das mein Weg sein könnte? Das ist wunderbar. Und irgendwann bist du in der Schiene, du brauchst nicht ausbrennen, kein Schlechtes, du kannst nur noch staunen. Wir sollen staunen darüber, dass Gott uns aus einem verlorenen Zustand gerettet hat, dass er uns eine neue Identität gegeben hat und dass er uns sogar noch als Botschafter Christi gebraucht. Staunt darüber, aber wer bekommt jetzt letztendlich die Ehre dafür? Vers 7, letzter Vers. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gott, in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wisst ihr, das musst du auch lernen. Alles, was ich tue und alles, was ich bin, ist alles nur Gnade. Und warum ich heute noch da bin, ist alles nur Gnade. Und warum ich dienen darf, ist alles nur Gnade. Und wenn man so das versteht, dass wir alles in Christus haben, dass Gott uns so sehr liebt, dass uns nicht gehen lässt, dann muss ich sagen, dann will ich von allein staunen und ihn anbeten. Und das wünsche ich euch, dass wir ganz neu über Gott staunen können, was er für uns getan hat. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss beten. Jesus, wir wollen, oder ich muss bekennen, dass ich oftmals nicht über diese gewaltigen Wahrheiten staune in meinem Alltagsleben. Ja, so oft sind wir abgelenkt, da kommen andere Dinge, da gerade das in Vergessenheit, da habe ich ja, so menschenzentrierte Probleme. Herr Jesus, aber wenn wir auf dein Kreuz schauen, auf dich, Vater, der uns so sehr geliebt hat, dann können wir nur staunen, was du in unserem Leben alles getan hast und immer noch tun möchtest. Wir danken dir, dass dein Blut vollkommen ist, dass es uns vollständig geheiligt hat und dass wir aus deiner Gnade jetzt ja sogar dich verherrlichen dürfen. Dazu gib jedem Einzelnen hier drinnen ja, eine neue Sicht, eine neue Kraft, vielleicht sogar ein neues Arbeitsfeld, vielleicht aber auch mal den Gedanken zur Ruhe zu kommen. Herr Jesus, du bist der Herzenskenner und du weißt genau, was jeder Einzelne braucht, denn du liebst uns, du bist unser Vater und wir sind deine geliebten Kinder. Hab Dank dafür.
Amen. Amen.